Freilich sind die Essays, traditionelle und kritische Theorie sowie Philosophie und kritische Theorie programmatisch zu verstehen. Diese Programmatik als Selbstverständigung der kritischen Theorie dient aber vor allem der Auseinandersetzung mit anderen gesellschaftstheoretischen und philosophischen Ansätzen, nicht der Vorgabe eines fertigen hermetischen Programms. So kommt den Texten dieselbe Funktion zu wie den meisten anderen Beiträgen aus der Zeitschrift für Sozialforschung. Auch hier spielt noch einmal der amerikanische Kontext eine Rolle. Drei Aspekte sind wichtig. Erstens, ging es überhaupt darum, das Überleben der Immigranten nicht nur finanziell, sondern auch intellektuell zu sichern? Die Zeitschrift bot für das kritische Denken einen Zufluchtsort. Mit dem Begriff der kritischen Theorie wurde indes kenntlich gemacht, dass es sich hierbei weder um eine isolierte Nische noch einen bloßen Standpunkt handelt. Zweitens gab es in der Universitätsphilosophie der Vereinigten Staaten damals kaum eine nennenswerte kritische Auseinandersetzung mit der idealistischen Philosophie Kants und Hegels und damit, so muss man sagen, keinen kritischen Begriff der Philosophie. Der Begriff der kritischen Theorie erfüllt sozusagen eine philosophiegeschichtliche Aufgabe, ohne sich auf die Philosophiegeschichte zurückzuziehen. Drittens verschärfte sich Ende der 30er die Debatte mit der positivistischen Theorie, die nicht nur in traditionelle und kritische Theorie Thema ist, sondern auch in Horkheimers Aufsatz »Der neueste Angriff auf die Metaphysik«, ebenfalls 1937. Wie gesagt, der Begriff der kritischen Theorie findet in den Texten nach 1937 erstaunlicherweise keine systematische Berücksichtigung, was eben noch einmal auf den Stellenwert der Aufsätze verweist. In den nachfolgenden Jahren haben selbst Horkheimer und Marcuse nur an einigen wenigen Stellen auf ihre Artikel von 1937 Bezug genommen, wenn überhaupt, dann sehr sporadisch in Fußnoten. Wenn der Begriff der kritischen Theorie dann in den 60er Jahren im Zuge der Protestbewegung wieder ins Spiel gebracht wird, dann vor allem und ausgerechnet in den Schriften Marcuses. Ausgerechnet deshalb, weil nun Marcuse, der nach 1945 in den Vereinigten Staaten bleibt, am wenigsten mit einer auf die Frankfurter Schule zurechtgestutzten kritischen Theorie mit großem K zu tun hat. Doch zurück ins Jahr 1937, um von dort aus noch einmal die Frage zu stellen, ob denn der nunmehr programmatisch gefasste Begriff einer kritischen Theorie auch ebenso programmatisch rezipiert wurde. Aufschlussreich ist die Spurensuche in der Korrespondenz zwischen Adorno und Horkheimer, weil die beiden zu der Zeit ihre Kooperation verstärkten und sich in umfassender Weise über verschiedenste Themen austauschten. Nun ist jedoch festzustellen, in der Korrespondenz zwischen Adorno und Horkheimer spielen die Artikel keine Rolle. Lediglich ist überliefert, dass Adorno einmal Ernst Krenek, Horkheimers beiden großen Aufsätze, zur Lektüre empfiehlt, zur Orientierung, nämlich als Vorbereitung für einen dann nie publizierten Band »Massenkunst im Monopolkapitalismus«. Die beiden großen Aufsätze sind Horkheimers traditionelle und kritische Theorie und der neueste Angriff auf die Metaphysik. Reaktionen, und zwar durchweg positive, finden sich zu Horkheimers traditionelle und kritische Theorie und auch zu Horkheimers und Marcuses Philosophie und kritische Theorie eher von denen, die rezeptionsgeschichtlich höchstens in der Peripherie der kritischen Theorie verortet werden. Zunächst meldet sich Friedrich Pollock mit einem Brief an Horkheimer vom 16. August 1937. Ich habe jetzt endlich den Theorieaufsatz zu Ende lesen können, zum zweiten Mal. Eigentlich sollte ich ihn auswendig lernen. Er ist der Inhalt eines dicken Buches und die 17 Abschnitte, in die ich ihn ziemlich willkürlich, weil er doch einen Gedankenzug darstellt, aufgeteilt habe, um ihn bewältigen zu können, bilden jeder reichlich Stoff für ein Kapitel so lang wie der Aufsatz. Nirgends auf der Welt ist die kritische Theorie so weit vorangetrieben wie in diesen Seiten. Und die Tatsache ihrer Einsamkeit, die so eindringlich begründet ist, darf uns nicht drausbringen. Es gehört zu unseren verantwortungsvollsten Aufgaben, dafür zu sorgen, dass diese Arbeit unter den besten Bedingungen fortgesetzt wird. Euphorisch äußert sich auch Hans Meyer in seinem Brief vom 30. November 1937. Sie, die positiv-kritische Theorie, wie Meyer sie nennt, bringt für uns unendliche Bereicherung und vielfältigste Klärung, aber eigentlich zum Glück keine Überraschung. Und das ist gerade eine ihrer wichtigsten Eigenarten, denn sie ist ja nicht ganz frisch erfunden oder ausgedacht, da sie ja überhaupt kein Hirngespinst ist. Nach Meyer könnte man hier wirklich, und dieser Eindruck entstand bei mir nach der Lektüre ihrer Analysen, von einem gefährlich Leben, einem gefährlich Denken sprechen, das einen Anker im Zukünftigen ausgeworfen hat und nun von ihm her, vom unbekannten Land, die Analyse der Gegenwart und die Haltung zu ihr bestimmen lässt. Überschwänglich ist auch der marxistische Wirtschaftswissenschaftler Alfons Goldschmidt. Er schreibt, Horkheimer zitierend, die Avantgarde bedarf der Klugheit im politischen Kampf, nicht der akademischen Belehrung über ihren sogenannten Standort. Diesen Satz möchte ich besonders unseren emigrierten Kathederleuten übers Bett gehängt sehen, damit sie jeden Morgen beim Aufwachen erinnert werden, wozu sie eigentlich da sind. Positiv äußert sich auch Adolf Loewe. Karl August Wittfogel geht auf eine Bemerkung Horkheimers über die einfache Tauschgesellschaft in traditionelle und kritische Theorie ein. Die ausführlichste Kritik der programmatischen Texte von 1937 findet sich in einem Brief von Andries Sternheim an Horkheimer vom 14. Dezember 1937. Der niederländische Sozialhistoriker Sternheim schrieb schon im ersten Jahrgang der Zeitschrift für Sozialforschung ein Essay zum Problem der Freizeitgestaltung und steuerte über die Jahre zahlreiche Rezensionen bei. Ab 1934 leitete er die Genfer Zweigstelle des Instituts für Sozialforschung, kehrte allerdings 1938 nach Amsterdam zurück. 1944 wurden er und seine Frau von den Deutschen verhaftet und in Auschwitz ermordet. Sternheims im Brief auf wenigen Seiten ausgeführte Kritik gehört noch heute zu den sachhaltigsten Auseinandersetzungen mit dem Konzept der kritischen Theorie. Seine Einwände formuliert er im Sinne einer politischen Logik, maßgeblich vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse in Europa. Der Optimismus, der in Horkheimers und Marcuses Texten in Bezug auf die mögliche Entwicklung des Klassenkampfes anklingt, sei unbegründet. Die Gegenwart zeige drastisch, wie weit eine Anpassung des Proletariats an die bürgerliche Kultur möglich ist und wie sehr die neuere Erfahrung der Sozialpsychologie die Massenbeherrschung mit einem Handstreich möglich machte. Ein Vertrauen in das politische Potenzial der Arbeiterbewegung wäre alles andere als angebracht. Horkheimer, Marcuse und Adorno haben dies selbst wenige Jahre später in den Begriff der kritischen Theorie unter dem Stichwort der negativen Utopie aufgenommen. In diesem Zusammenhang gehören auch weitere Kritikpunkte Sternheims. Ohne Rückhalt sei etwa der Glücksbegriff der kritischen Theorie. Beziehungsweise sei es illusorisch zu glauben, dass eine zukünftige Gesellschaft vollständig im Glück aufgeht. Sternheim korrigiert, dass es von den gegebenen Bedingungen aus keine Möglichkeit gibt, eine umfassende Vorstellung des Glücks oder des allgemeinen Glückszustands zu gewinnen. Man muss allerdings Horkheimer wie Marcuse zugutehalten, dass sie konsequenter sind, als Sternheim es ihnen zutraut. Die kritische Theorie versucht ein Begriff des Glücks zu formulieren, ohne das Glück selbst auszupinseln und seinen Inhalt vorzuschreiben. Dafür greift die kritische Theorie auf die humanistische Philosophie zurück. Sie ist historisch obsolet, ohne dass damit, wie Sternheim die entsprechenden Passagen bei Horkheimer und Marcuse interpretiert, die philosophischen Probleme vom Tisch wären. Sternheim meint, in den Texten werde behauptet, dass in der neuen Gesellschaft überhaupt keine Lebensprobleme mehr bestehen werden. Das ist jedoch falsch. Vielmehr werden in einer emanzipierten Gesellschaft erst die Bedingungen wiederhergestellt, sich philosophisch solchen Problemen zuzuwenden, denen gegenüber die Philosophie unter gegebenen Bedingungen machtlos ist. Nach Sternheim sei es ohnehin unmöglich, uns so positiv über die Zukunft auszusprechen. Marcuse und Horkheimer argumentierten hier auf eschatologischer Basis, was Sternheim entschieden ablehnt. Zur Frage wird, auf welcher Grundlage die kritische Theorie ihre politische Zuversicht gewinnt. Etwa sei nur als Widerspruch zu begreifen, so Sternheim, dass die psychologische Konstruktion der Menschen für die neue Gesellschaft bereits vorhanden sein muss, bevor sie überhaupt zustande gekommen ist. Und Sternheim fragt, steht diese Auffassung nicht im Gegensatz zu derjenigen, wonach die Struktur des menschlichen Denkens und Handelns ein Produkt einer vorhandenen gesellschaftlichen Lage ist? Eine Antwort auf Sternheims Brief ist, meines Wissens, nicht überliefert. Auch wenn Sternheim mit seiner Kritik zum Teil auf sozialdemokratische Positionen zurückfällt und manchen Aspekt zu undialektisch referiert, hat er wesentliche Punkte benannt, auf welche die kritische Theorie wenige Jahre später reagiert hat. Das betrifft vor allem den Topos der Vernunftkritik und darin eingeschlossen den Begriff der Geschichte. Hierbei rekurrieren Horkheimer, Marcuse und schließlich auch Adorno auf Walter Benjamin, der sich 1940 auf der Flucht vor den Nazis das Leben nimmt. Nicht zu unterschätzen für die Weiterentwicklung der kritischen Theorie sind dabei Benjamins sogenannten Thesen über den Begriff der Geschichte, der vermutlich letzte von ihm verfasste Text. Überdies gehört auch Benjamin zu den wenigen, die sich zu Horkheimers und Marcuses Aufsätzen von vor 70 Jahren äußern. Und sein Kommentar ist nicht weniger programmatisch zu nehmen als der Begriff der kritischen Theorie selbst. Wie man in einen Abriss pour le Dauphin eine Arbeit wie traditionelle und kritische Theorie, aus der ich eine Anzahl von wichtigen Zitaten bereitgestellt hatte, oder eine Arbeit wie die über den Jazz einbeziehen kann, ist mir noch nicht ersichtlich. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Kritik des Systembegriffs, wie sie zumal Ihren letztgenannten Essay bestimmt, meiner Ansicht nach zu den Grundpfeilern unserer Arbeit gehört. Es ist nur leider der dialektische Witz der Sache, dass bei den reinen Methodenfragen die politischen Zwecke, für die diese Methoden wirken, nicht weniger rein zum Vorschein kommen. Etwas günstiger steht es mit den kunstkritischen Methoden. Ich hoffe, dass ich Wiesengrunds, das heißt Adornos, Arbeiten wenigstens nach dieser Seite hin werde kennzeichnen können. So Benjamin in einem Brief an Horkheimer vom 6. Dezember 1937. Benjamin hat den Begriff der kritischen Theorie dahingehend in und mit seinem Passagenwerk ergänzt, ohne das Wort kritische Theorie zu benutzen. Auch Horkheimer und Marcuse haben die kritische Theorie der Gesellschaft weitergeführt. Andere radikale Denker, wie zum Beispiel Leo Kofler, haben den Terminus aufgegriffen. So wird in den 60er Jahren im Kontext der internationalen Protestbewegung der Begriff der kritischen Theorie sozusagen ein zweites Mal eingeführt, weitgehend unabhängig von den Texten von 1937. Marcuse selbst hat den Begriff in seinem Bestseller »Der eindimensionale Mensch« 1964, Deutsch 1967, noch einmal programmatisch geprägt. Zitat: Von Anbeginn steht jede kritische Theorie der Gesellschaft dem Problem historischer Objektivität gegenüber, einem Problem, das an den beiden Stellen aufkommt, an denen die Analyse Werturteile einschließt. Erstens das Urteil, dass das menschliche Leben lebenswert ist oder vielmehr lebenswert gemacht werden kann oder sollte. Dieses Urteil liegt aller geistigen Anstrengung zugrunde. Es ist das a priori der Gesellschaftstheorie und seine Ablehnung, die durchaus logisch ist, lehnt die Theorie selbst ab. Zweitens das Urteil, dass in einer gegebenen Gesellschaft spezifische Möglichkeiten zur Verbesserung des menschlichen Lebens bestehen, sowie spezifische Mittel und Wege, diese Möglichkeiten zu verwirklichen. Zitat Ende. Als Mittel und Wege, die angesprochenen Möglichkeiten zur Verbesserung des Lebens zu realisieren, verweist Marcuse damals auf die Notwendigkeit einer großen Weigerung. Damit aktualisiert Marcuse die kritische Theorie der Gesellschaft schließlich als Praxis eingreifender Veränderung, nicht nur als Aufgabe der Sozialforschung, sondern als Aufgabe ihrer politischen Dringlichkeit in der Gegenwart. Horkheimer formulierte das vor 70 Jahren mit folgenden Worten. Zitat: An der Existenz des kritischen Verhaltens, das freilich Elemente der traditionellen Theorien und dieser vorgehenden Kultur überhaupt in sich einschließt, hängt heute die Zukunft der Humanität. Eine Wissenschaft, die in eingebildeter Selbstständigkeit die Gestaltung der Praxis, der sie dient und zugehört, bloß als ihr Jenseits betrachtet und sich bei der Trennung von Denken und Handeln bescheidet, hat auf die Humanität schon verzichtet. Der Konformismus des Denkens, das Beharren darauf, es sei ein fester Beruf, ein in sich abgeschlossenes Reich innerhalb des gesellschaftlichen Ganzen, gibt das eigene Wesen des Denkens preis. Horkheimers Schlussworte von damals stehen heute noch immer am Anfang des Interesses der kritischen Theorie. Die Einrichtung von Lebensverhältnissen, in denen Glück nicht mehr nur als die Vermeidung von Unglück erscheint, sondern als die den Horizont des Gegebenen vollständig überschreitende Verwirklichung des Menschen selbst. Nachtrag. Von den zahlreichen Beiträgen, die in der Zeitschrift für Sozialforschung über die 30er Jahre publiziert wurden, ist der bekannteste sicherlich Benjamins Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, veröffentlicht 1936 in französischer Sprache. Für das Programm einer kritischen Theorie der Gesellschaft hat Benjamins Aufsatz mindestens ebenso viel beigetragen wie die Essays von Horkheimer und Marcuse. Gleichzeitig hat allerdings der Kunstwerkaufsatz auch für heftige Kontroversen innerhalb des Instituts gesorgt und paradoxerweise Benjamins Außenseiterposition bestätigt und das ambivalente Verhältnis zu Horkheimer und Adorno eher verstärkt als gelockert. Walter Benjamin verlässt am 17. März 1933 das nationalsozialistische Deutschland und geht ins Exil. Paris wird einer seiner Aufenthaltsorte. Im April erhält Benjamin vom Institut für Sozialforschung den Auftrag, einen Aufsatz über französische Literatur zu schreiben, der unter dem Titel »Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers« 1934 in der Zeitschrift für Sozialforschung erscheint, Benjamins erster Beitrag in dem theoretischen Organ des Instituts. 1935 folgen eine Sammelbesprechung »Probleme der Sprachsoziologie« sowie einige thematisch ähnliche Rezensionen. 1936, im fünften Jahrgang der Zeitschrift für Sozialforschung, erscheint schließlich in französischer Übersetzung Benjamins Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«. Benjamin schrieb die erste Fassung seines umfangreichen Essays von September bis Dezember 1935. Die zweite Fassung, die Benjamin als Original bezeichnete, liegt im Februar 1936 vor. Auf ihr basiert die Übersetzung von Pierre Klossowski. Beide Fassungen entstehen in Paris. Bis zum Frühjahr 1939 arbeitet Benjamin noch an einer dritten Fassung. Es ist der erste Text in französischer Sprache in der Zeitschrift für Sozialforschung, der, ähnlich wie die englischsprachigen Texte, das Institut im Ausland bekannt machen sollte. Das mag der Grund dafür sein, dass Max Horkheimer als Institutsdirektor und Herausgeber der Zeitschrift die politische Terminologie entschärft haben wollte und die Streichung des gesamten ersten Abschnitts und andere Eingriffe der Bearbeitung von Hans-Klaus Brill billigte. Bemerkenswert ist, dass es um die Veröffentlichung des Textes zwar eine große Kontroverse gibt, die Resonanz allerdings weitgehend ausbleibt, bis dann schließlich der Essay im Kontext der politischen Bewegung der 68er als einer der wichtigsten Beiträge zur marxistischen Kulturtheorie entdeckt wird. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit erscheint erst 1963 zum ersten Mal vollständig in deutscher Sprache. Brecht hält den Kunstwerkaufsatz für ziemlich grauenhaft, alles Mystik, obwohl der Text in sachlicher Nähe zu Brechts Rundfunk als Kommunikationsapparat von 1932 steht. Adorno moniert hingegen einen sehr sublimierten Rest gewisser brechtscher Motive, fordert einerseits von Benjamin ein Mehr an Dialektik und kritisiert andererseits die Überspannung eben der dialektischen Methode. Gleichwohl betonen Adorno und Benjamin im Briefwechsel immer wieder die Übereinstimmung in den Grundpositionen. Adorno möchte seinen ebenfalls 1936 in der Zeitschrift für Sozialforschung publizierten Aufsatz über Jazz als Beitrag zum selben Komplex verstanden wissen. Benjamins Wunsch, nach 100 Sonderdrucken, die auch als Werbung für die Zeitschrift für Sozialforschung hätten dienen sollen, wird von Friedrich Pollock abgewiesen. Auch in der stark veränderten veröffentlichten Fassung sei Benjamins Studie noch viel zu kühn, viel zu problematisch, als dass wir sie in derart programmatischer Weise für unsere Zeitschrift verbreiten dürften. Allerdings gibt es vom Museum of Modern Art in New York die Anfrage, ob das Institut das deutsche Original von Benjamins Essay zur Verfügung stellen könnte, was Horkheimer aufgrund der großen inhaltlichen Differenzen zwischen der radikalen Urfassung und der entschärften Druckversion ablehnt. Er behauptet, dass der deutsche Text nicht mehr vorliegt. Es lässt sich nur darüber spekulieren, inwiefern hierdurch eine stärkere Einbindung der kritischen Theorie in die US-amerikanischen Debatten verhindert wurde. Skepsis bestand in New York vor allem gegenüber Benjamins politischer Absicht, Begriffe in die Kunsttheorie einzuführen, die, Zitat, für die Zwecke des Faschismus vollkommen unbrauchbar sind. Dagegen sind sie zur Formulierung revolutionäre Forderung in der Kunstpolitik brauchbar. Zitat Ende. Das korrespondiert mit dem Schluss des Kunstwerkaufsatzes, wo Benjamin schreibt, der Faschismus versucht, die neu entstandenen proletarisierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse, auf deren Beseitigung sie hindrängen, anzutasten. Er sieht sein Heil darin, die Massen zu ihrem Ausdruck, beileibe nicht zu ihrem Recht kommen zu lassen. Der Faschismus läuft folgerecht auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst. Zitat Ende. Auch wenn Benjamin mit solchen Sätzen bei Horkheimer ein Unbehagen provozierte, antizipiert er mit ihnen, was ein Jahr später, also vor 70 Jahren, in den Aufsätzen von Horkheimer und Marcuse als kritische Theorie der Gesellschaft gefasst wird.
Die FSK Heimat-Universität.